Dieses Lied drückt so viel aus, wie Gott uns sieht und wie Gott uns behandelt. Karl hat es in der Einleitung gesagt schon, Gott meint es so gut mit uns. Er sieht uns an voller Erbarmen. Er blickt nicht mit Zorn und Wut, voller Enttäuschung auf die Bruchstücke unseres Lebens und sagt uns, warum hast du nicht besser hingekriegt? Ich habe es dir doch schon so oft gesagt. Wie oft soll ich es noch erklären? Er blickt auch nicht mit Zorn auf unsere Schuld und auf Dinge, die wir falsch gemacht haben. Er blickt nicht mal voller Zorn auf die Dinge, wo wir ganz bewusst gegen ihn gehandelt haben. Sein Herz ist, uns zur Umkehr zu bringen. Wenn es Streit gibt zwischen Eheleuten oder zwischen Eltern und Kindern, dann ist es doch auch so. Der Wunsch ist Versöhnung. Der Wunsch ist Vergebung. Der Wunsch ist Umkehr. Das ist das, was wichtiger ist als die Fehler, die gemacht worden sind. Als dieses Warum und du immer und da kommt man nicht weiter. Und dass Gottes tiefes Herz ist, uns zur Umkehr zu bringen. Psalm 139, 24 heißt es, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewiesen hast. Hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. In der Hoffnung für alle Übersetzung und in einer anderen Übersetzung in der NGÜ heißt es, der Weg, der ewig Bestand hat. Der Weg, der ewig Bestand hat. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte uns zurückbringen. Er möchte, dass unsere Freundschaft wieder richtig eng und gut und so richtig dicke ist, wo nichts dazwischen steht, wo man weiß, es ist alles in Ordnung, es ist alles ausgeräumt. Er möchte, dass die Liebesbeziehung zwischen ihm und uns wieder neu repariert wird. Er möchte uns zurückführen auf den Weg, der für immer Bestand hat, weil er will, dass unser Leben funktioniert, weil er will, dass unser Leben gelingt und weil er will, dass wir den Lauf vollenden. Weil es ihm nicht egal ist, wie viele unterwegs zusammenbrechen, wie viele nicht ans Ziel ankommen, sondern er möchte, dass alle dabei sind. Er möchte, dass es alle vollenden. Er möchte, dass alle wieder auf den Weg zurückgeführt werden, der Weg, der ewig Bestand hat. Und Nehemia, er findet jetzt Gunst beim persischen König. Er äußert offen seine Not. Er bringt dem König seine Bitte vor, dass er losziehen möchte, die Stadtmauer aufzubauen. Und es war schon echt ein kühner Plan. Ich meine so, als Mundschenk auf einmal eine Stadtmauer aufzubauen. Der hatte nicht mal mehr Zeit gehabt, noch eine Umschulung zu machen oder sonst irgendwas. Also als Mundschenk zu sagen, ja gut, die Mauer, ich könnte die Mauer schon aufbauen. So, was? Ich glaube nicht, dass er das so gedacht hat. Ich glaube nicht, dass er dachte, ja, gehe ich halt hin, baue ich die Mauer auf. Aber die Not war so groß. Die Not und dieses, jemand muss doch was machen. Das kann doch nicht so weitergehen. Jemand muss doch was machen. Und er wusste eines ganz genau. Dieses Ding, diese Mauer da aufzubauen, das ist kein menschliches Projekt. Das ist nicht meine Idee, die ich mir jetzt halt ausgedacht habe. Und dann gucke ich mal, wen ich da dafür begeistern kann, dass die jetzt hier halt mein Projekt mit mir machen. Sondern er wusste, es ist Gottes Projekt. Er wusste, das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Und er wusste, wenn es Gottes Projekt ist, dann wird Gott auch Gelingen schenken. Nehemia 2, Vers 30 heißt es, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir werden ans Werk gehen und wir werden gemeinsam bauen. Nehemia, er hat eine Vision und er motiviert tatsächlich das komplette Volk mit anzupacken. Jede Familie hat mit angepackt, das ist der Wahnsinn. Im ganzen Kapitel 3 von Nehemia, 32 Verse lang, da wird nur ganz genau detailreich beschrieben, welche Familie welches Stück der Mauer gebaut hat. Es ist der Wahnsinn. Also keine, auch noch so kleine Mitarbeit wurde vergessen. Ich denke an, als wir in Neubrandenburg das neue Gemeindehaus gebaut haben, als in Winnenden das alte Krankenhaus gebaut worden ist, hey, da waren alle dabei, alt und jung. Die großen, starken Männer mit dem Friesenvorschlaghammer, die Wände rausgehauen haben, aber auch die kleinen Kinder, die die Brocken weggetragen haben. So, jeder hat mit angepackt und jeder hat das dazu eingebracht, was er tun konnte. Jeder hat nach seinen Möglichkeiten sich eingebracht. Und dadurch konnte das Projekt gelingen. Und ähnlich ist es hier in Nehemia auch. Der baute dort, der baute dort, der baute dort. Jeder hatte so sein eigenes Stück Mauer und nur dafür war er verantwortlich. Ich habe das schon mal in einem Gottesdienst gesagt. Du musst im Winter in Sonnenbühl nicht ganz Sonnenbühl von Schnee befreien. Das würde nicht funktionieren. Das wäre ein Projekt, was du nicht schaffen würdest. Aber wenn jeder seinen Gehweg sauber macht, dann kann es gelingen, dass man durch Sonnenbühl laufen kann, ohne dass es einen auf die Schnauze haut, weil es irgendwo noch glatt ist oder sonst, oder dass man im Schnee stecken bleibt. Und genau darum geht es. Gott gibt dir einen Auftrag und er gibt etwas, was du auch mit deiner Kraft bewältigen kannst. Aber es fing damit an, dass Nehemia die Not anderer Menschen zu seiner eigenen Not gemacht hat. Wir sehen jetzt Flutkatastrophe und es ist immer furchtbar, wenn man die Bilder sieht. Das Ermutigende an solchen Katastrophen finde ich, dass wenn man sieht, wie viele Menschen dann mit anpacken, wie viele Menschen, wie viele Helfer vor Ort sind, wie viele Menschen da sind und sagen, auch wenn ich wo ganz woanders wohne, ich reise dorthin, ich packe mit an, ich mache diese Not zu meiner eigenen Not und ich helfe dort mit, obwohl es mich eigentlich, wäre ich ja weit genug weg. Aber diese Not zu seiner eigenen Not zu machen. Und unser Gemeindeverband und die Muttergemeinde haben auch Spenden gesammelt dafür, auch auf diese Art und Weise einfach zu unterstützen, wenn Menschen in Not sind, sich eins mit dieser Not zu machen. Der Bürgermeister, wir hatten in Undingen so eine Podiumsdiskussion von der Landeskirche aus und so, da war ich auch mit dazu eingeladen und danach kam der Bürgermeister auf mich zu und hat gesagt, er möchte gerne hier in Sonnenbühl einen theologischen Ausschuss gründen und hat gesagt, Untermann, wären Sie auch dabei? Sind Sie auch dabei? Theologischer Ausschuss mit allen Vertretern aller Kirchen hier, dass man sich einfach trifft, dass man sich begegnet, dass man dann halt gemeinsam spricht und so. Und ich habe gesagt, ja, würden Sie das dann leiten und so? Und er hat gesagt, ja, nee, ich bin ja kein Theologe, ich kann das doch nicht leiten und so, aber ich würde es halt irgendwie initiieren und so. Und ich habe gesagt, ich glaube, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns treffen, um irgendwelche theologischen Dinge zu besprechen und zur Welt oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam der Stadt Bestes zu suchen. Dass wir wissen vom Bürgermeister, dass wir wissen vom Gemeinderat, wo sind die Nöte hier in unserem Ort, wo wir nicht sehen. Wo liegen Dinge im Argen? Was können wir als Kirche, was können wir als Gemeinde tun? Was können wir als Ökumene gemeinsam tun, um dieser Not zu begegnen? Was können wir machen, um der Stadt Bestes zu suchen? Dass wir keine Kirche sind, die sich irgendwo versteckt, wo keiner weiß, ach, die gibt es ja hier auch noch. Sondern, dass wir im Ort präsent sind, dass wir der Stadt Bestes suchen. Darum geht es. Okay, du denkst jetzt vielleicht, der Stadt Bestes suchen, Gottes Projekt zu meinem eigenen Projekt machen. Boah, was habe ich denn davon? Ganz ehrlich. Was bringt mir das denn? Mir ganz persönlich. Habe ich nicht eigene Probleme, eigene Ängste, eigene Sorgen, eigene Projekte, die ich schon lange mal machen wollte, die ich alle nicht fertig krieg? Und die gleiche Frage haben sie sich aus dem Volk auch gestellt. Und die Motivation vom Mauerbau, die am Anfang so stark war, die hat langsam so dann nachgelassen. Weil jeder gemerkt hat, irgendwie, ich schufte hier vor Gott, aber ich habe doch eigene Sorgen, eigene Probleme. Und auch durch den Egoismus vieler drohte das ganze Projekt zum Scheitern. Und Nehemia, er kommt hier irgendwie nicht weiter. Er kommt hier irgendwie nicht weiter. Es hat so gut gestartet, aber irgendwie kommt er nicht weiter. Und dann schenkt Gott Unterstützung. Das hat Gott immer gemacht. Als Mose gesagt hat, ich kann nicht reden, hat er den Aaron gekriegt. Die Jünger waren immer zu zweit unterwegs. Die mussten nicht alleine gehen. So, es gab immer Unterstützung. Kein Einzelgängertum. Und Nehemia, er bekommt jetzt Esra. Und es war so wichtig. Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, Gott sei Dank bekommt Nehemia den Priester Esra zur Unterstützung. Und er fängt jetzt an, dem Volk wieder neu geistliche Prinzipien beizubringen. Ein geistliches Prinzip zum Beispiel ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Eine andere Übersetzung sagt, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und da gibt es ja so viele Beispiele. Gott sagt, trachte zuerst, dann versorge ich dich. Trachte zuerst, dann werde ich dich mit allem anderen versorgen. Da steht einfach ein geistliches Prinzip dahinter. Wenn ich meinen Zehnten gebe, dann segnet mich Gott und ich habe mehr, wie wenn ich den Zehnten nicht gebe. Manche Menschen sagen, ich kann es mir nicht leisten, meinen Zehnten nicht zu geben. Und es sagen nur Leute, die das erfahren haben, dass es wirklich so ist und dass es sich wirklich so verhält. Kümmer dich, im Prinzip haben wir nur eine Verantwortung, nämlich uns um die Beziehung mit Gott zu kümmern und dann wird er sich um alles andere kümmern. Unsere Verantwortung ist, kümmer dich um die Beziehung zu Gott und er kümmert sich um alles andere. Und Nehemia wusste, wenn die Mauer wieder aufgebaut wird, dann ist der Tempel Gottes geschützt, ja, das ist wichtig, aber genauso auch schützt diese Mauer ja auch die Stadt und das Haus jeder einzelnen Familie. Zum Thema, was habe ich denn dann davon? wenn es Gottes Haus gut geht, wenn es dem Tempel Gottes gut geht, wenn Gott verehrt wird, dann geht es dem Volk gut. Und dann geht es dir persönlich gut. Zumindest besser, weil du jemanden hast, der dir beisteht in deinen Herausforderungen, in deinen Problemen, in deinen Schwierigkeiten. Ich möchte das jetzt einmal eine Stelle lesen, die ganze Stelle lesen, weil ich die so bezeichnend finde, wo Esra jetzt aus dem Gesetzbuch vorliest und wo er zum Volk spricht. Esra, er zeigt dem Volk praktisch auf, die Sorgen, Ängste und Probleme, die ihr persönlich habt, die resultieren daraus, dass ihr nur euer eigenes Leben gelebt habt. Dass die Missachtung Gottes Gebote Normalität waren, dass es normal war für euch, nicht auf Gott zu hören. Und das hat Auswirkungen. Und er liest hier dem Volk vor aus dem Gesetzbuch. Und da heißt es, auszugsweise nur, 3. Mose, Vers 26. Wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich es zur rechten Zeit regnen lassen, damit das Land reichen Ertrag bringt und die Bäume viele Früchte tragen. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Boah, ich kriege da Gänsehaut, ich finde starke Zusagen, wie Gott sagt, wenn er da ist. Ja, bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wäre das nicht schön zu sagen, wir sind ein Volk, was Gott gehört? Unser Volk dient diesem Gott, unser Volk hat diesen Gott an erster Stelle gesetzt und folgt diesem Gott nach. Und Gott sagt, dieses Volk ist mein Volk. Und es heißt weiter, wenn ihr mir aber nicht gehorcht und euch nicht an diese Gebote haltet, wenn ihr meine Ordnungen missachtet und für meine Weisungen nichts mehr übrig habt, brecht ihr den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Dann werdet ihr die Folgen zu spüren bekommen. Vergeblich werdet ihr eure Saat aussehen, denn die Feinde werden die ganze Ernte rauben. Ihr werdet von euren Feinden geschlagen und unterdrückt werden. Vergeblich werdet ihr eure Kraft einsetzen. Die Felder bringen euch keinen Ertrag und die Bäume bringen keine Frucht. Euer Land wird zur Einöde und eure Städte werden zu Trümmerhaufen. Ihr selbst werdet zerstreut werden unter fremde Völker. Ja, das Land eurer Feinde, es bringt euch den Tod. Und dann heißt es hier, wie die Menschen darauf reagiert haben, als Esra das gelesen hat. Das heißt hier Nehemia 8,9. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, da begannen sie bitterlich zu weinen. Kann auch eine Reaktion sein. Ich wünschte, dass, wenn wir hier predigen, wenn wir Gottesdienst machen, dass es Reaktionen hervorruft. Positive Reaktionen wären wünschenswert, aber wenn das ganze Volk weint, weil es betroffen ist und weil es eigene Schuld erkennt und es dazu führt, dass das ganze Volk umkehrt und sagt, wir wollen diesen Gott wieder ehren, wir wollen diesen Gott wieder loben, wir wollen diesen Gott wieder dem ersten Platz geben in unserem Land, in unserem Volk, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, dann ist es wahrlich ein Freudentag. Sie haben geweint, weil sie gemerkt haben, sie waren weit davon, Gottes Gesetze zu erfüllen. Sie waren weit davon, mit Gott zu leben. Sie waren weit davon, ein Leben mit Gott zu leben. Und sie kehrten aber um und das ganze Volk tut Buße. Das heißt, ihr stolzes Herz aber, es demütigte sich vor Gott. Und Gott, was tut er? Gott erneuert den Bund mit seinem Volk. Wenn wir falsch gelebt haben, wenn wir vor den Trümmern unseres Lebens stehen, so haben wir immer die Möglichkeit umzukehren. Es gibt bei Gott nie ein zu viel, nie ein zu oft und es gibt bei Gott nie ein zu spät. Wir haben immer die Möglichkeit umzukehren, zu sagen, Gott, es tut mir leid, hier sind die Trümmer meines Lebens, ich bring's dir und ich tue Buße und ich kehre um und hilf mir dabei. Hilf mir dabei, dass ich mein Leben neu sortiere, dass ich die Trümmer neu sortiere und dass du aus meinem Zerbruch wieder was aufbauen wirst. Die zerbrochene Mauer, die hier liegt, ist heute Morgen auch symbolisch dafür da, für den Zerbruch in unserem eigenen Herzen, für den Zerbruch in unserem eigenen Leben. Und Gott möchte aus Zerbrochenem wieder was Neues entstehen lassen. Ich tue etwas Neues. Siehst du es denn nicht? Schon keimt es auf, sagt Gott. Nimm das doch prophetisch in dein Herz und für dein Leben. Und dann heißt es, Nehemia, der Priester, die Schriftgelehrten und der Schriftgelehrte Esra und die Leviten, Die ermutigten sie aber, seid nicht traurig und weint nicht, denn heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. An Gottes Segen ist alles gelegen, ist auch so ein geistliches Prinzip. Ich habe das, glaube ich, mal gesagt, wenn die Bauern in Hemmingen, da wo ich aufgewachsen bin, die haben ein anderes Prinzip, ein Bauernprinzip, eine Bauernweisheit, die sagen schon immer, wenn die Ernte gut war, dann klopfen sie sich auf die Schulter und sagen, das ist unser Gewächs. Wir haben es nicht gebraucht, gut haben wir es nicht gebraucht. Und wenn die Ernte mies ausfällt, dann sagen sie, so hat es der Herrgott wachsen lassen, können wir nichts machen. So hat er es wachsen lassen. Was kann ich dafür? Und ich glaube, nichts liegt weiter von der Wahrheit entfernt. Aber so denken wir manchmal, oder? Die Bauern in Hemmingen auf jeden Fall. Aber das Prinzip ist genau umgekehrt. Das Prinzip ist genau andersrum. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich mit Gott lebe oder ob ich ohne Gott lebe. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich Gottes Gebote halte oder nicht. Ja, es macht einen Unterschied, wie ich mein Leben lebe. Ja, es macht einen Unterschied. Und der Carlo hat das heute Morgen der Einladung so stark und gut ausgeführt, dann muss ich jetzt an dem Punkt gar nicht mehr so viel sagen. Aber es stimmt, was der Carlo heute Morgen auch gesagt hat in der Einladung. Genau das ist dieser Punkt hier. Es macht einen Unterschied, wie du dein Leben lebst. Und es hat Auswirkungen, ob du Gott in deinem Leben Ehre gibst oder ob du ihn missachtest. Und das sehen wir auch am Beispiel von dem ganzen Volk. Wie war das? Damals hat man nach dem World Trade Center haben Leute gesagt, Mensch, wie kann das sein? Wie kann Gott sowas zulassen? Und davor hat man Gott aus den Schulen rausgeschmissen, man hat ihn aus dem Lehrplan gestrichen, man hat die Kreuze abgehängt, hat gesagt, Gott, wir wollen dich hier nicht haben. Und dann bei dem Unglück sagt man, Gott, wo bist du? Gott, wo warst du? Gott, wie kannst du? Ich glaube auch, dass viele Katastrophen, auch Naturkatastrophen, die wir erleben, einfach auch eine Folge davon sind, weil Menschen die Erde einfach auch ausgebeutet hat, weil wir einfach kein gutes Leben gelebt haben. Wenn wir alles richtig gemacht hätten, dann wären wir noch im Paradies, wo wir mit dem Löwen zusammen kuscheln würden und wo es keine Tränen geben würde, wo es nur Harmonie geben würde, dann würde es uns heute immer noch perfekt gehen. Das war Gottes Plan. Er wollte nicht Leid und diese ganzen Dinge, aber es kommt wieder so. Er richtet es neu auf. Es macht einen Unterschied, wie ich mein Leben lebe. Und es ist aber wichtig, dass ich das richtige Gottesbild hier habe. Dass es nicht darum geht, irgendwelche Gebote zu halten, um irgendeinen strengen Gott zu befrieden, sondern die Gebote hat er uns ja dafür gegeben, dass unser Leben funktioniert. Die Gebote sind ja nicht dafür da, damit er sich besser fühlt, weil er das halt will, weil er das Recht hat, es zu fordern, sondern hat er. Aber darum geht es nicht, sondern die Gebote sind dafür da, damit unser Leben funktioniert. Es ist ja nicht so, dass ich meine Kinder mehr liebe, wenn sie das tun, was ich sage. Ich liebe meine Kinder, wenn sie ihr Zimmer aufräumen oder wenn sie es nicht machen. Meine Liebe ist immer gleich, egal ob sie mich ärgern, was ab und zu vorkommt, oder ob sie das tun, was ich ihnen sage. Aber hey, es hat ungemein positive Auswirkungen auf das Klima in der Familie und auf unsere Beziehung und auf alles und auf das Zusammenleben, wenn sie auf mich hören und wenn sie das tun, was ich sage. Und im besten Falle wäre es gut, sie würden verstehen und wissen, ich sage die Sachen deswegen, weil ich es mit ihnen gut meine und weil es gut für sie ist. Wenn sie ihr Zimmer aufräumen, hat es ja auch positive Auswirkungen für sie, denn sie müssen nicht in einem Chaos spielen, sondern sie finden ihre Sachen schneller. Vielleicht ist Hausaufgaben machen oder Zähneputzen ein besseres Beispiel noch. Dieses Zähneputzen, ehrlich. Also sagen, wir machen das, das ist doch kein Gebot für mich, du musst deine Zähne putzen, damit ich zufrieden bin. Es geht um dich. Ich putze die Zähne für dich, weil eines Tages wirst du wissen, warum es gut war oder merken, warum es gut gewesen wäre, wenn du es getan hättest. Gebote sind dafür da, für uns, damit unser Leben funktioniert. Und selbst das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, selbst mit diesem Gebot verhält es sich so. Natürlich geht es in diesem Gebot als erstes darum, dass wir Gott ehren, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn an den richtigen Stellen, dass wir ihn in den richtigen Stellen in unserem Leben geben. Natürlich geht es darum, dass Gott unsere Ehre verdient hat. Er hat alles für uns gegeben, wo ist unser Kreuz, bis zum Kreuz, bis zum Tod. Er hat alles für uns gegeben. Und dann wäre es gut zu sagen, ich gebe was dafür zurück. Ich gebe dir mein Leben. Er hat unsere Ehre verdient durch und durch. Aber wenn wir ihn ehren und keine anderen Götter anbeten, dann hat es auch Auswirkungen auf unser Leben. Anna hat das mal in der Taufe kurz anklingen lassen. Die Vermischung mit den anderen Völkern war ein Gräuel. Warum? Weil die anderen Völker andere Götter mit in die Ehe, in die Familie gebracht haben. Götter, die Blutopfer gefordert haben, wo Menschen sich geritzt haben, wo Menschen Kinderopfer gebracht haben und was nicht alles. Ist doch egal, kann doch jeder seinen Glauben leben, wie er will. Religionsfreiheit ist ein wichtiges Gut, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn wir Gott ehren und wenn wir keine anderen Götter neben ihm haben, glaub mir, das wird dein Leben segnen. Weil die anderen Götter deine Kraft aus dir raussaugen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott unser Vertrauen schenken. Dass wir sagen, ja, ich glaube daran, dass du es gut mit mir meinst und dass mein Leben besser funktioniert. Dass mein Leben besser funktioniert, wenn ich mit dir lebe, wie wenn ich ohne dich lebe. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und ich glaube, wir müssen wieder neu dahin kommen, dass wir Gott einen zentralen Stellenwert geben. Auch in unserem Land, dass da, wo ein C drin steht, dass ein C draufsteht, dass da auch wieder ein C drin ist. Dass die Verpackung nicht mehr Verpackung ist, sondern dass da auch Inhalt drin ist. Ich hätte stolzes Herz demütigen. Ich hätte mir so oft gewünscht in dieser Corona-Krise, dass auch namhafte Politiker sich hinstellen und wirklich sagen, hey, wir kommen als Volk vor diesen Gott und wir tun nicht so, als hätten wir alles im Griff und es entwickelt sich gut oder ja, es ist schlimm, aber wir boxen uns da durch, sondern dass man sich hinstellt und sagt, hey, wir geben zu, wir haben es nicht in der Hand, wir haben es nicht im Griff, wir wissen es nicht. Und ich demütige mich vor Gott und wir tun Buße und gab es schon mal irgendwann zu unseren jetzigen Zeiten, dass Benji nickt. 1954. Danke, schönes Beispiel. Konrad Adenauer, ja, mit dem Kniefall. Da hat es das gegeben und heute, und das weiß man heute noch, weil es was Besonderes war, weil es was Göttliches war, was da passiert ist. Richtig, richtig, da hast du recht. Ich hätte mir gewünscht, es wäre auch in unserer Zeit jetzt so, dass jemand sich da beugen würde vor Gott und sagen würde, wir tun Buße, wir rufen mal eine Woche lang Fasten aus fürs Volk. Wir rufen auf von der Politik aus, nicht Lockdown, sondern eine Woche Fasten und jeder soll beten und zu Gott gehen, weil ich glaube, es würde Auswirkungen haben. Es geht nicht darum, hier irgendwie was Politisches zu sagen, versteht mich da nicht falsch. Es geht um eine Herzenshaltung, es geht um eine Einstellung. Aber es fängt bei uns an, es fängt bei uns persönlich an, zu sagen, Gott, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich deine Gebote nicht gehalten habe. Und Gott, ich möchte dir wieder neu den richtigen Stellenwert, den richtigen Platz in meinem Leben geben. Gott, ich möchte dich wieder neu lieben. Wir hören jetzt, das war dein Stichwort, das nächste Lied.